Ja, guten Abend zusammen. Wir hatten uns für diese 3 Abende ja das Thema vorgenommen, das Leben als Jünger Jesu. Und wir wollen heute Abend eine kurze und eine etwas längere Passage aus dem Lukas-Evangelium zusammen lesen, und zwar unter der Überschrift der Jünger Jesu als Verwalter. Dazu fangen wir an mit einem ganz kurzen Abschnitt aus Lukas 12. Aus Lukas 12, Vers 41. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dieses Gleichnis im Blick auf uns oder auch auf alle? Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. An dieser Stelle nur soweit. Wir haben uns am Freitagabend aus dem Alten Testament an ein paar Stellen erinnert, die über Jüngerschaft reden, obwohl wir gesehen haben, dass das zumindest im Deutschen mit mehreren unterschiedlichen Wörtern übersetzt wurde. Belehrt, gelehrt, gewohnt, gewöhnt oder auch an einer Stelle jedenfalls das Wort Jünger, und haben daraus ein paar grundsätzliche Gedanken über Jüngerschaft entnommen. Und dann sind wir damit im Grunde in das Neue Testament gegangen und haben dann gestern Abend uns über diese beiden großen Aspekte herzugerufen und ausgesandt unterhalten, anhand von 2 Passagen aus Markus 3 und Markus 6. Hinterher war uns die Zeit so ein bisschen weggelaufen. Das war vielleicht auch nicht ganz so schlimm, es war lang genug. Aber da haben wir gesehen, dass die Jüngerschaft im Grunde anfängt damit, dass man zunächst Zeit mit dem Herrn Jesus verbringt, dass er diejenigen, die er mit sich verbinden möchte und die er dann auch zum Dienst gebrauchen möchte, dass er die zunächst einmal direkt bei sich in seiner Nähe, in seiner Gegenwart haben möchte, zum Lernen und zum vorbereitet werden und ausgerüstet werden. Und dann haben wir in dem 2. Abschnitt gesehen, dass er seine Jünger auch aussendet. Und ich habe das gestern Abend nur kurz erwähnt, aber das ist ziemlich typisch für Jünger, dass sie gesandt werden, dass sie geschickt werden. Geht hin, das ist ein Ausdruck, den der Herr Jesus mehrfach gebraucht hat im Blick auf seine Jünger. Was wir gestern Abend aus Kapitel 6 des Markus-Evangeliums noch gelesen, aber nicht mehr betrachtet hatten, das war die Tatsache, dass nach dieser Sendung und nach dem Erfüllen des Auftrags an die Jünger sie auch wiederum zurückkehrten. Und dass der Herr Jesus dann zu ihnen sagt: ruht ein wenig aus. Das ist etwas, was absolut notwendig ist, dass wir zwischen den Aufgaben, die wir für den Herrn erfüllen dürfen und erfüllen sollen, auch immer wieder Zeit nur mit ihm verbringen, wo wir nicht fixiert und fokussiert sind auf Menschen, auf ihre Bedürfnisse, ihre Anfragen, ihre Interessen, sondern wo wir wirklich nur den Herrn vor uns haben. Heute Abend, wie gesagt, wollen wir uns über einen speziellen Aspekt des Jüngerlebens unterhalten. Und das ist die Tatsache, dass jeder von uns in irgendeiner Hinsicht auch ein Verwalter ist. Ich gebe zu, dass das Wort auch ein bisschen darunter leidet im Deutschen, wie andere Wörter auch, dass es etwas staubig klingt. Verwalter klingt so nach Bürokratie und nach Behörde, aber das ist überhaupt nicht der Gedanke hier. Wir haben den Begriff gelesen in Vers 42 von Lukas 12, dass der Herr Jesus diese Frage stellt: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Und es ist schon interessant, auch hier die Art der Gesprächsführung des Herrn Jesus ein bisschen auf sich einwirken zu lassen. In dem Abschnitt, den wir vorher nicht gelesen haben, hat der Herr ja schon zu seinen Jüngern geredet, Vers 35, eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Das sind zwei ganz konkrete Aufforderungen an Jesus' Jünger, dass sie zum einen dienen sollen, davon redet das umgürtet sein, und dass sie wachsam sein sollen in einer mindestens mal moralisch dunklen Welt. Unsere Lampen müssen brennend sein. Brennend einmal zum Schutz für uns selbst, aber dann auch zum Zeugnis für andere. Und diese beiden Aspekte der Dienstbereitschaft und der Wachsamkeit, die führt der Herr Jesus dann im Folgenden aus, und zwar in Vers 36 bis 40 redet er von dem Wachsamsein, und in dem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, da redet er von der Dienstbereitschaft. Und es ist interessant, dass Petrus die Frage stellt: Herr, sagst du dieses Gleichnis im Blick auf uns oder auch auf alle? Die Jünger waren ja oft nicht alleine mit dem Herrn Jesus, sondern mitten in einer Menschenmenge. Trotzdem differenziert der Herr Jesus oft und wendet sich sehr gezielt entweder an die Menschenmenge oder eben speziell nur an seine Jünger. So, und da gibt der Herr Jesus wieder einmal, das ist ziemlich oft bei ihm der Fall, keine direkte Antwort. Er hätte ja einfach mit, ich meine euch, antworten können. Macht er aber nicht. Er sagt: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Er antwortet mit einer Gegenfrage. Und diese Gegenfrage macht am Ende deutlich, was der Herr Jesus eigentlich wollte. Er wollte seine Jünger ansprechen. Insofern hatte Petrus recht. Er sagte das im Blick auf uns. Aber er tut das mit Blick auf die Position, die seine Jünger in der Gesellschaft einnehmen sollten. Insofern also auch im Blick auf alle. Der Jesus macht also klar: Petrus, was du in deiner Frage formuliert hast, ist beides wahr. Es richtet sich an Jünger, aber im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Position und Funktion. Dass sie nämlich ausgesandt sind zum Dienst an Menschen. Dass ein Jesus-Jünger kein Egoist sein darf, dass der sich nicht zurückziehen darf, abschotten darf von der Gesellschaft, sondern dass er ausgesandt ist zum Dienst an Menschen. Und das verbindet der Herr Jesus mit diesem Begriff des Verwalters, ein treuer und kluger Verwalter. Treu gegenüber demjenigen, der ihn eingesetzt hat als Verwalter, und klug in der Art seiner Amtsführung, der Art und Weise, wie er seine Aufgaben erfüllt. Den sein Herr über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben. Das ist typische Beschreibung der Aufgabe eines Verwalters. Ein Verwalter ist kein Chef. Ein Verwalter ist jemand, der in der zweiten Reihe steht, der von einem Herrn eingesetzt worden ist, der gewisse Dinge anvertraut bekommt, in die Hände gelegt bekommt, und diese Dinge sollen verwendet werden, eingesetzt werden, verteilt werden, ausgegeben werden, ich sage mal ruhig wirtschaftlich investiert werden. Investiert im Sinne des Herrn. Ja, insofern hat der Verwalter eine Vermittlerfunktion zwischen dem Eigentümer dieser Dinge, dem Geber und den Empfängern, denjenigen, die davon profitieren sollen. Hier wird ja, genau wie in Kapitel 16, was wir gleich lesen, das Bild eines größeren Hauses oder eines ein Hof gezeichnet. Eine größere Anlage, da ist eine Familie, Vater, Mutter, vielleicht die Kinder dabei, offensichtlich wohlhabend, die haben Angestellte, die haben vielleicht Immobilien, Häuser, Grundstücke, Felder, möglicherweise Tiere, Geräte in der Landwirtschaft, und das alles muss verwaltet werden. So, und das ist unsere Position. Wir haben Dinge als Jünger Jesu in die Hände gelegt bekommen, die uns nicht gehören, die wir nicht erfunden, nicht produziert haben, sondern die uns anvertraut worden sind, damit wir dem Gesinde zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung geben. Ja, Gesinde, wieder so ein Begriff, den wir heute kaum noch verwenden, hat nichts zu tun mit Gesindel. Gesinde, das waren die Angestellten in einem größeren Haus oder einem Hof. Die mussten versorgt werden, damit sie arbeiten konnten. Und diese Verantwortung für die Versorgung der Angestellten, die hatte der Verwalter. Die mussten zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung bekommen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, dass wir die Möglichkeit haben, die Aufgabe haben, anderen etwas zu geben. Das kann man auf sehr unterschiedliche Bereiche beziehen. Anfangen vom ganz kleinen Bereich der persönlichen Beziehungen in der Ehe, in der Familie, der erweiterten Familie, Aufgaben in der Sonntagsschule, in der Jugendstunde, in der örtlichen Versammlung, gegenüber unseren ungläubigen Nachbarn, Arbeitskollegen, gelegentlichen Kontakten mit Menschen beim Einkaufen. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, solchen Menschen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben. Das werden wir gleich noch ein bisschen im Detail sehen. Und dann verbindet der Herr Jesus das ausdrücklich mit einer Seligpreisung. Vers 43, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Das hatte er vorher ausgeführt, hatte angekündigt, dass er als Herr wiederkommen würde. Und dann wollte er seine Jünger nicht mit gefalteten Händen irgendwo in der Sofaecke finden, sondern dann wollte er sie im Grunde mitten aus der Aktivität der Jüngerschaft und des Dienstes herausholen. Ja, das sind Tätigkeiten. Wenn wir damit unsere Agenda, unseren Kalender füllen, dann werden wir es nicht bedauern, wenn das alles abgebrochen wird. Ja, sonst menschlich stört man sich oft an Dingen, die einen unterbrechen bei der Arbeit. Aber wenn wir für den Herrn arbeiten, das wird uns garantiert nicht stören, wenn dieser Herr, für den wir gearbeitet haben, wenn der unsere Arbeit dann ein für alle Mal abbrechen wird. Das möchte er gerne erreichen, dass er jeden von uns in seinem Bereich so tätig, so beschäftigt findet. Und dann wird das noch mit einer Zukunftsverheißung verbunden. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Das ist ein Gedanke, den wir heute Nachmittag schon kurz vor uns hatten, dass der Herr treuen Dienst seiner Jünger und Jüngerinnen belohnen wird in der Zukunft. Wenn wir hier seine Position der Verachtung, der Fremdlingschaft einnehmen, des Dienstes, was eine untergeordnete Position ist, dann haben wir die Verheißung, dass wir in der Zukunft mit ihm in der Verwaltung, in der Regierung sogar des zukünftigen Erdkreises, des tausendjährigen Reiches verbunden sein werden. In diesem Sinne wird der Herr auch uns dann über seine ganze Habe setzen. Er wird gemeinsam mit den Seinen regieren. So, damit haben wir den Rahmen der Verwalterschaft abgesteckt und gehen jetzt zu Lukas 16 und lesen ab Vers 1. Lukas 16, Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er seine Habe verschwende. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Er sprach aber zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setz dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit in diesem Kapitel. So, hier erzählt der Herr Jesus eine ganz konkrete Geschichte über einen gewissen reichen Mann, der einen Verwalter hatte. Scheint eine ganz ähnliche Situation wie in Kapitel 12 gewesen zu sein. Wird hier auch ausdrücklich den Jüngern gesagt, das ist also die Verbindung zu unserem Thema. Und dieser Verwalter wurde bei ihm angeklagt, dass er seine Habe verschwende. Dieser Begriff des Verschwendens verbindet dieses Kapitel 16 ganz offenkundig mit Kapitel 15. Ich weise nochmal hin auf drei Begriffe in Kapitel 15, Vers 13 am Ende. Dieser jüngere Sohn vergeudete sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Gleich der nächste Satz, als er aber alles verschwendet hatte. Und dann heißt es am Ende des Kapitels in Vers 30 aus dem Mund des älteren Sohnes, der sagt da über seinen jüngeren Bruder, da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Vergeudet, verschwendet, verprasst. Viel plastischer kann man das gar nicht ausdrücken. In Kapitel 15 haben wir die Gnade Gottes, die einen Menschen, der bei den Schweinen gelandet ist, rettet. Aber das wird tatsächlich direkt verbunden mit unserer Verwalterschaft, mit der Art und Weise, wie wir das verwenden, was Gott uns anvertraut hat. Unter diesem untreuen Verwalter müssen wir hier im direkten Kontext zunächst einmal Israel verstehen. Israel hatte riesige Privilegien, Vorrechte anvertraut bekommen. Paulus zählt das auf in Philipper 3 und war untreu damit. Als derjenige kam, dem die Dinge letzten Endes gehörten, dieser Sohn des Herrn, der Sohn Gottes, da hat man gesagt, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, das Erbe wird unser sein. Israel war sowas von untreu geworden in der Verwaltung dessen, was Gott ihnen reichlich anvertraut hatte. In anderer Hinsicht sind alle Menschen Verwalter, denn jeder Mensch hat von Gott als Schöpfer etwas bekommen. Jeder von uns hat pro Tag 24 Stunden Zeit, pro Woche 7 Tage, pro Jahr 365 Tage. Jeder hat seinen Körper und kann damit etwas anfangen. Wir leben damit, wir setzen ihn ein. Wir haben unsere Kräfte, unsere Gesundheit, wir haben unser Geld, auch mehr oder weniger an materiellem Besitz. Und das sind alles Dinge, die letzten Endes Gott uns anvertraut hat, die nicht uns gehören, sondern die wir zumindest Gott als Schöpfer verdanken. Insofern sind alle Menschen vor Gott in der Position von Verwaltern. Aber für uns gilt das als Jesus-Jünger natürlich in einer besonderen Art und Weise. Er hat uns auch Dinge anvertraut. Und da denken wir ganz besonders an die geistlichen Fähigkeiten, die wir haben und die wir brauchen im Einsatz für unseren Meister. Da müssen wir auch schon sagen, dass wir sowohl als Menschen als auch oft als Jünger untreu geworden sind. Und es kommt für jeden Menschen oder auch jede Personengruppe einmal der Tag, von dem in Vers 2 die Rede ist: Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung. Ja, ganz unabhängig von der konkreten Geschichte, dieser Tag der Abrechnung kommt irgendwann für jeden Menschen. Wir werden einmal vor Gott stehen. Das kann der Tag des Todes sein, wenn unser Erdenleben zu Ende geht. Das kann für uns als Gläubige das Kommen des Herrn sein, wenn unser Dienst beendet wird. Und dann treten wir ja auch mit unserem Dienst, mit dem, was wir hier auf der Erde getan haben, vor den Herrn. Und dann werden wir Rechenschaft ablegen. Für uns ist das der Richterstuhl des Christus. Nichts, was uns einschüchtern müsste, aber durchaus etwas, was uns zur Treue anhalten sollte. Der Herr, wirklich in diesem Sinne der Hierarchie, der Herr, der über dem Verwalter steht, der hat uns nicht nur etwas anvertraut, sondern der beobachtet auch, in welcher Art und Weise wir sein Vermögen verwalten, wie wir das einsetzen. Ob wir das nur für uns behalten und selbst darüber freuen oder schlimmstenfalls sogar total gleichgültig sind, das überhaupt nicht wertschätzen, das irgendwo verstecken und gar nichts damit anfangen. Oder ob wir wirklich im ganz positiven Sinne das investieren, anderen zur Verfügung stellen, damit sie gerettet werden, damit sie im Glauben wachsen oder auch praktische Hilfe bekommen. Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr Verwalter sein. Und das ist tatsächlich so, dass sowohl die Jüngerschaft in diesem praktischen Sinne als auch besonders der Aspekt der Verwalterschaft bald zu Ende geht für uns. Das ist nur eine temporäre Aufgabe und Position, die wir haben. Und wenn dann, also versteht den Begriff nicht so schlecht, aber wenn dann dieser Tag der Abrechnung kommt, wo wir Rechenschaft ablegen, dann möchten wir doch ganz gerne das hören, was der Herr an anderer Stelle einmal sagt: Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Dieser Verwalter hier war schlau auf der menschlichen Ebene, Vers 3. Er sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Wir haben ja einen untreuen Verwalter, das ist das Bild eines ungläubigen Menschen. Der ist aber nicht dumm. Das vergessen wir manchmal, ungläubige Menschen sind gar nicht dumm. Die können sehr gut kalkulieren und die Art und Weise, wie dieser Ungläubige hier kalkuliert, benutzt der Herr sogar in gewisser Hinsicht als Vorbild für uns, damit wir auf eine geistliche Weise von ihm Schlauheit, Klugheit lernen. Er sagt: Zu graben vermag ich nicht. Das ist eigentlich das Eingeständnis, dass wir uns das Wohlgefallen Gottes nicht erarbeiten können. Ja, die Unfähigkeit des natürlichen Menschen, bei Gott Punkte zu sammeln. Zu betteln schäme ich mich. Das ist eigentlich ein Ausdruck für die Verachtung der Gnade. Vor Gott sind wir Bettler. Und ich habe im Laufe der Zeit so ein bisschen gelernt, dass diejenigen von uns, die in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind, von der Gnade oft ein ganz anderes Bild haben als Menschen, die in der Welt aufgewachsen sind. Das war mir früher auch nicht so klar. Aber wir sind doch irgendwie mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Gnade etwas von A bis Z nur Positives ist. Für einen Menschen, der lange Zeit bewusst ungläubig und in der Welt war, ist Gnade manchmal etwas Unangenehmes, etwas Abscheuliches kann das sogar sein. Gnade heißt abhängig sein von einem anderen, heißt nichts tun können, heißt hilflos dazustehen. Und diese Art von Abhängigkeit, die hat der natürliche Mensch nicht gerne. Deswegen muss man manchmal auch in Gesprächen mit Ungläubigen ein bisschen rücksichtsvoll sein und nicht ganz entsetzt sein, wenn die Leute gar nicht so positiv auf den Gedanken der Gnade, auf eine Botschaft der Gnade reagieren. Zu betteln schäme ich mich. Für einen wirklich ungläubigen Menschen ist das gar nicht untypisch. Man verachtet die Gnade. Und dann hat er eine Idee. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Dieser Verwalter war ja kein einfacher Arbeitnehmer. Nicht so wie manche von uns, die in einer Firma angestellt sind. Die haben da ihre Ecke im Büro. Geht man morgens hin, abends geht man wieder nach Hause. Das heißt, wenn man den Arbeitsplatz verliert, okay, dann sucht man sich einen anderen. Sondern dieser Mann, der verlor sein gesamtes Lebensumfeld. Der lebte auf dem Hof. Der wusste nicht mehr, wo er wohnen sollte, jetzt da er die Kündigung bekommen hatte. Und dann sagt er, irgendwo muss ich wohnen zukünftig. Und ich werde jetzt dafür sorgen, die letzten paar Tage, die ich noch bis zum Wirksamwerden der Kündigung habe, die werde ich nutzen, um Vorsorge zu betreiben, damit ich hinterher einen Platz habe zum Wohnen. Und die Strategie ist gar nicht mal so dumm. Ab Vers 5, dann ruft er jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn und fragt die jeweils, was sie dem Herrn schuldeten. Für viele von uns, für mich auch, ist dieses ganze gesellschaftliche System relativ weit weg. Das ist aber gar nicht so unüblich. Beispielsweise in Ostpreußen, Schlesien und so weiter muss das weit verbreitet gewesen sein, dass es solche Pächter gab, die einerseits viel abgeben mussten an den Großgrundbesitzer, aber andererseits von ihm auch versorgt wurden. Und die bekamen oft, damit sie die Arbeit auf den Feldern tun konnten, in irgendeiner Form Kredite. Oft Kredite in Materialform. Die bekamen zum Beispiel Saatgut zur Verfügung gestellt, machten dann die Arbeit, konnten einen Teil des Ertrages behalten und einen Teil mussten sie abliefern. Und so muss das wohl hier gewesen sein. Ich gestehe allerdings, dass die Geschichte so kurz berichtet wird, dass man nicht alle Details so ganz hieb- und stichfest hier lehrmäßig festmachen kann. Ich will da auch nicht zu viel spekulieren. Aber er fragt also einen nach dem anderen, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Was hast du also bekommen, was du zurückzahlen oder zurückgeben musst? So, der Erste sagt in Vers 6, 100 Bat Öl. Ganz schöne Menge. Er sprach aber zu ihm, nimm deinen Schuldbrief, setze dich schnell hin und schreibe 50. Jetzt kann man annehmen, dass dieser Verwalter nicht einfach ohne weiteres die Schuld, das war ja eigentlich ein Vermögen seines Herrn, dass er das nicht einfach um 50% kürzte, sondern unter dem Schuldbrief muss man möglicherweise eine Art Wechsel verstehen. Viele von euch werden gar nicht wissen, was ein Wechsel ist, die gibt es aber heute immer noch. Ich hatte früher in der Buchhaltung sehr viel damit zu tun. Der Wechsel ist ein Zahlungsmittel, ähnlich wie ein Scheck. Mit dem Unterschied, dass auf einem Wechsel eine Zahlungsfrist steht. Auf dem Scheck darf keine Zahlungsfrist stehen. Könnt ihr mal drauf gucken, falls man nochmal einen Scheck in die Hände bekommt, steht immer drauf, die Angabe einer Zahlungsfrist gilt als nicht geschrieben. Aber für einen Wechsel ist das typisch. Damit verspricht jemand, der eine Schuld hat, am Fälligkeitstag diese Schuld zurückzuzahlen. Ja? Und so etwas muss man hier wohl im Hintergrund sehen, dass der Verwalter sagt, okay, du hattest 100 Bat Öl Schulden, ich reduziere dir das, dafür unterschreibst du mir aber bitte einen Wechsel, dass du kurzfristig zahlst. Deswegen setz dich schnell hin. Ist also eine Art Skonto, zugegebenermaßen ein ziemlich erheblicher Betrag, aber er reduziert die Schuld und treibt aber die Schulden schneller ein. Und das hatte für seinen Herrn den Nachteil, dass er einen Teil der Forderungen dem Volumen nach verlor, dass er aber das Geld schneller bekam. Und viele von euch wissen, wie das jetzt in der Krisenzeit ist. Viele Firmen sind finanziell sehr schwankend. Man weiß nicht, ob es die Firmen in 3 Monaten noch gibt, ob sie das noch überstehen, diese Krise. Und da ist es in jeder Firma sehr gut, wenn Forderungseinzug beschleunigt wird. Ich weiß, dass früher unsere Chefs, die waren also sehr wohl dahinterher, die waren auch bereit, ein paar Prozent Skonto zusätzlich einzuräumen, wenn der wackelnde Kunde dafür schneller zahlte. So. Und so ähnlich war wohl das Verfahren, was hier dieser Verwalter praktiziert. 2 Fälle werden ja konkret berichtet. Und dann heißt es in Vers 8 als Resümee, und der Herr, das war ja sein Chef, lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Ja, wir haben jetzt gesehen, in welcher Hinsicht das wahrscheinlich klug war. Forderungseinzug beschleunigt, aber dafür die Forderungssumme reduziert. Er lobt den ungerechten Verwalter. Es war schon ungerecht. Er hat das getan ohne Rücksprache mit seinem Chef. Aber es war klug. Einen gewissen Vorteil hatte der Chef und er selbst natürlich noch viel mehr, weil er sich dadurch bei den Schuldnern natürlich Freunde gemacht hat. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Ja, dieses ihrem eigenen Geschlecht gegenüber, das muss man sicherlich verbinden mit dem ersten Teil. Die Söhne dieser Welt, die sind ihrem eigenen Geschlecht gegenüber klüger als die Söhne des Lichts. Wer sind die Söhne des Lichts? Heute Nachmittag haben wir den Begriff auch gelesen, in 1. Thessalonicher 5. Da verwendet Paulus den mal. Ja. 1. Thessalonicher 5, in Vers 5. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben am Nachmittag gesehen, dass das im ganz strikt lehrmäßigen Sinne bedeutet, dass wir heute schon leben in der Atmosphäre des tausendjährigen Reiches. Dass derjenige, der dann König über alles sein wird, dass der heute schon unser Herr, unser Meister ist. Insofern sind wir Söhne des Lichtes und Söhne des Tages des Herrn. Und das ist hier auch der Gedanke. Die Söhne des Lichtes, das sind die Gläubigen. Das sind diejenigen, die einmal in das Licht Gottes gebracht worden sind und die dann auch den Wunsch haben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dem Licht der Welt, ihren Weg zu gehen. Und die Söhne dieser Welt sind in ihrem Bereich untereinander, unter den Ungläubigen, oft klüger als wir. Eigentlich haben wir hier nur einen einzigen und ziemlich einfachen Grundgedanken, der ein bisschen interessant formuliert ist allerdings. Und dieser Grundgedanke ist ganz einfach, dass wir die jetzige Zeit und die jetzigen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen im Blick auf die Zukunft. Das hat dieser Verwalter getan. Der hat seine letzten Tage im Job benutzt, um sich Freunde zu machen unter den Schuldnern, damit die ihm hinterher ein Zimmer geben, wo er wohnen konnte. Der hat seine noch vorhandenen Verfügungsgewalten benutzt, um diese Wechsel, diese Schuldbriefe ausstellen zu lassen. Das konnte er noch tun. Der Herr hat das im Nachhinein sogar noch sanktioniert. Und dadurch hat er sich für die Zukunft etwas Gutes erworben. Und diesen ganz einfachen Gedanken der Verbindung zwischen unserem jetzigen Verhalten und zukünftigem Nutzen, den benutzt der Herr Jesus hier und überträgt ihn auf das Jüngerleben. Vers 9, und ich, das sagt er jetzt als der Herr Jesus eben, sage euch, als meinen Jüngern, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist, wie gesagt, eine bisschen interessante Ausdrucksweise. Im Deutschen ist man immer geneigt, das zu verstehen mit als freundet euch an mit dem Mammon oder macht euch den Mammon zum Freund. Nichts falscher als das. Mammon ist ja ein Begriff, glaube ich, ein aramäisches oder ein hebräisches Wort, das damals scheinbar gang und gäbe war, heute auch noch sprichwörtlich, ein Begriff für Geld, für Reichtum, für Besitz. Ja, ist so ein bisschen personifizierender Begriff. Mit Geld an sich kann man sich so keine Freunde machen, aber man kann es benutzen für einen zukünftigen Nutzen. Ja, das ist der Gedanke der Investition. Ich habe das Wort schon zweimal benutzt jetzt. Das heißt, dass wir das, was wir heute in der Hand haben, was der Herr uns anvertraut hat, dass wir das so verwenden, dass das nicht einfach verpufft, dass wir das nicht einfach abheften, in Tresor legen, vergraben in der Erde, sagt der Herr Jesus einmal, sondern dass wir das irgendwie so einsetzen, dass da was draus wird für die Zukunft, dass das hinterher wiedergefunden wird. Nützen für die Ewigkeit, wie wir das in einem Lied ausdrücken. In diesem Sinne also müssen wir das verstehen, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, verschafft euch Freunde mittels des ungerechten Mammons. Warum ist der Mammon ungerecht? Das ist er nicht per se, nicht in sich ungerecht. Geld ist geprägtes Metall, die Münzen. Aber es ist ungerecht durch Assoziation im Grunde, durch die Tatsache, dass Geld eben sehr oft durch ungerechte Menschen verwendet wird, durch die Tatsache, dass Geld oft ungerecht erworben wird, eben längst nicht immer verdient wird, sondern manchmal auch durch Korruption, durch dubiose Geschäfte und anderes mehr erworben wird. Und auch dadurch, dass Geld oft auf ungerechte Weise oder für ungerechte Zwecke eingesetzt wird. Beispielsweise ist ganz bekannt, dass Entwicklungshilfe von Europa aus nach Afrika, die über die offiziellen Kanäle läuft, in aller Regel nur zum ganz geringen Prozentsatz bei den eigentlichen Endempfängern ankommt. Großer Teil versickert immer in irgendwelchen sehr dunklen Kanälen. Insofern ist Mammon, ist Geld also ungerechter Mammon, ungerecht durch die ganzen Assoziationen, die damit verbunden sind. Aber weil es in sich eben doch keine ungerechte, keine böse Sache ist, haben wir die Möglichkeit, das einzusetzen im Sinne dessen, der uns dieses Geld anvertraut hat. Ja, und das betrifft jeden von uns. Das macht auch keinen Unterschied, ob man jetzt ein hohes oder niedriges Einkommen hat oder noch im Studium ist oder in der Schule. Irgendwie hat jeder doch von uns mit Geld zu tun. Frage, was stellen wir damit an? Hat man davon in ein, zwei Jahren, hat man davon nach dem Kommen des Herrn in der Ewigkeit noch etwas? Oder ist das dann irgendwie verpufft? Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Übrigens hat Darby, wenn ich mich richtig erinnere, in der englischen Bibel diesen ungerechten Mammon etwas andersrum übersetzt, der Mammon der Ungerechtigkeit. Macht das vielleicht etwas deutlicher. Und er hat dann auch hier bei, wenn er zu Ende geht, geschrieben, when it fails, wenn es versagt. Geld verspricht ja immer mehr, als es am Ende halten kann. Man weiß das so, als man anfing, Geld zu verdienen, wie man ganz beeindruckt war von seinem Lehrlingsgehalt oder was weiß ich, BAföG oder sonst was. Nur wenn man dann mal anfängt, wirklich Geld ausgeben zu müssen für seine Kosten, die man hat, dann zerrinnt einem das zwischen den Fingern. Und in die Ewigkeit werden wir alle kein Geld mitnehmen. Das ist also wirklich nur etwas, was man hier auf der Erde nutzen und einsetzen kann. Also in einer Hinsicht versagt Geld früher oder später. Und es gibt viele Menschen, nicht nur jetzt in der Krise, die haben das noch zu ihren Lebzeiten ganz brutal erleben müssen, dass Geld viel mehr versprach, als es halten konnte. Das ist eine tückische Sache. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Und das ist wiederum ein bildlicher Ausdruck. Ewige Hütten ist auch wieder im Deutschen ein bisschen irreführend. Das Wort Hütte verbinden wir im Deutschen jedenfalls so ein bisschen mit Mobilität, mit Labilität, mit etwas Temporärem. Das ist in der Bibel nicht unbedingt der Gedanke. Beispielsweise heißt es am Ende der Offenbarung, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist die Versammlung. Die ist nichts weniger als temporär, die ist ewig in ihrem Charakter. Ja, auch das Zelt der Zusammenkunft für Israel, das war damals der Ort, wo Gott wohnte. Ja. Hütte hat also überhaupt nichts Schwaches oder Temporäres, Beschränktes an sich, sondern das ist ein Wohnort. Und das ist ein schöner Gedanke für Jünger, die hier auf der Erde noch diesem Jesus von Nazareth nachfolgen, die insofern mobil sein müssen, die ausgesandt werden, manchmal auch hierhin und dann wieder dahin gesandt werden, dass es für sie ewige Hütten gibt. Und diejenigen von uns, die vielleicht schon ein paar Mal umgezogen sind oder die auch einen Dienst für den Herrn haben, in dem man viel reisen muss, da ist das manchmal ein ganz tröstlicher Gedanke. Irgendwann hört das alles auf, das Umziehen, das Reisen, das Koffer packen, das Koffer wieder auspacken und so weiter, sondern bald werden wir die ewigen Hütten erreicht haben. Das ist in dieser Welt, die für unsere körperlichen Augen jetzt noch unsichtbar ist. Da gibt es diese ewigen Hütten, da gibt es diese vielen Wohnungen, die der Herr Jesus selbst uns zubereitet hat. Und da wird man uns aufnehmen. Aber im Blick auf diesen Wohnort, wie gesagt, das wird hier so ein bisschen kryptisch, ein bisschen symbolisch ausgedrückt, im Blick auf diese für uns jetzt noch unsichtbare Welt, benutzen wir das, was wir heute vom Herrn in die Hände gelegt bekommen. Und die folgenden Verse zeigen uns dann, dass der Herr Jesus tatsächlich nicht nur an materielle oder finanzielle Dinge bei dieser Geschichte dachte. Strikt betrachtet müsste man sagen, okay, wir befinden uns hier sowieso auf jüdischem Boden, im irdischen Bereich, was der Herr hier bisher beschrieben hat, das waren die irdischen, die materiellen Dinge. Aber jetzt macht er ausdrücklich den Sprung auch zu den geistlichen Gütern, die wir heute haben. Und damit haben wir auch die Berechtigung, dass wir diese Geschichte auf uns als Verwalter des Herrn heute beziehen. Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Der Jesus benutzt jetzt dreimal hintereinander Begriffspaare. Das erste Begriffspaar hier in Vers 10 ist das Geringste und das Viele. Wir könnten auch sagen viel und wenig. Das Geringste, das sind hier nicht unbedingt die geringwertigen Dinge, aber das Wenige, was er uns anvertraut. Ich habe vorhin mal die Ausbildungsvergütung erwähnt. Das ist nicht besonders viel Geld oder Taschengeld bei Kindern. Aber es gibt manche gläubige Eltern, die ihren Kindern schon von Anfang an sagen, wenn sie Taschengeld bekommen, sie sollen mal überlegen, ob sie nicht aus eigenem Antrieb etwas davon, zum Beispiel sonntags, in der Sonntagsschule oder in der Versammlung, in die regelmäßige sonntägliche Sammlung tun. Einfach um die Kinder schon früh daran zu gewöhnen, auch von wenigem doch etwas für die Zwecke des Herrn zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein ganz gutes Prinzip. Auch für diejenigen von uns, die vielleicht hinterher im Beruf kein hohes Einkommen haben. Das macht keinen Unterschied gegenüber dem Herrn. Das, was er uns anvertraut hat, das ist das Material, das ist der Stoff, mit dem wir treu sein können und treu sein sollen. Und man kann vielleicht nicht unbedingt direkt damit rechnen, wenn ich mit einem kleinen Einkommen am Anfang treu bin, dass ich dann hinterher mehr verdiene, um auch mehr geben zu können. Die Verheißung haben wir nicht, aber im geistlichen Bereich ist das ohne Zweifel so. Niemand hat am Anfang als junger Mann, als junge Schwester sofort riesengroße, offensichtliche geistliche Gnadengaben. Die müssen erstens entdeckt werden und zweitens entwickeln die sich auch in gewisser Hinsicht. Man bekommt mehr Übung, auch andere entdecken diese Gaben, die jemand hat, dadurch, dass sie einfach eingesetzt werden. Und das fängt in aller Regel nicht mit großen Straßenpredigten vor Tausenden von Ungläubigen an, sondern vielleicht mit einem persönlichen Zeugnis. Vielleicht damit, dass man in der Sonntagsschule Kinder auf den Heiland hinweist, dass man den Nachbarskindern eine biblische Geschichte erzählt. Und wenn ich an unsere Schwestern im Missionsdienst, auch in anderen Ländern denke, ein ganz erheblicher Teil der Missionsarbeit wird auch auf diese kleine, unauffällige Art und Weise getan. Aber da haben wir tatsächlich die Verheißung, wer so in den kleinen Rahmen, den er am Anfang vor sich sieht, treu ist, der wird auch in vielem treu sein. Der Beweis dadurch, dass der Herr ihm mehr anvertrauen kann, gilt allerdings auch im Negativen. Dann haben wir in Vers 11 ein weiteres Begriffspaar, der ungerechte Mammon und das Wahrhaftige. Und das ist jetzt einigermaßen gleichbedeutend mit dem dritten Begriffspaar in Vers 12, das Fremde und das Eure. Ja, der ungerechte Mammon wird auch genannt das Fremde. Das Fremde hat hier keine negative Bedeutung, sondern, um nochmal eben Englisch zu zitieren oder Darby zu zitieren, der gibt das wieder mit das, was einem anderen gehört. Fremd, also nicht im Sinne von fremdartig, wo wir nichts mit zu tun haben, sondern typisch für einen Verwalter. Es ist nicht meins. Es ist nicht mein Eigentum. Ich habe es anvertraut bekommen zur Verwaltung. In diesem Sinne ist es das Fremde. Es ist das, was Gott uns gegeben hat. Das kann Geld sein, das kann aber auch, wie gesagt, materielle Dinge sein oder auch, was jeder gleichermaßen hat, Zeit, Kraft, vielleicht Gesundheit und so weiter. So, wenn wir darin nicht treu gewesen sind, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wer wird euch das Eure geben? Das Wahrhaftige, das ist wieder eine Anspielung auf das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass Geld sehr tückisch, sehr trügerisch sein kann. Ja, das ist ein ganz bekanntes Phänomen, diese blöden Handyverträge und sonstige Verträge, da steckt man den Kopf in die Schlinge. Und junge Leute merken das oft zu spät. Das ist inzwischen in allen Verbraucherberatungen und so weiter allseits leidvoll bekannt, dass viele junge Leute, die gerade volljährig werden, 18, dass sie schon bis über die Ohren in den Schulden stecken durch diese Verträge, weil sie mit Geld nicht richtig umgehen konnten bis dahin. Ja, das Wahrhaftige, das, was nicht täuscht, was keine Fassade aufbaut, das sind die Dinge, die wir direkt vom Herrn bekommen. Das sind unsere geistlichen Segnungen. Die werden nie mehr versprechen, als sie hinterher halten können, sondern das sind vielmehr die Dinge, die sich auch in Belastungsproben als echt erweisen. Ja, in einem Lied heißt es, selig, wer in allen Lagen seines Gottes treu erprobt. Das ist tatsächlich so. Die Treue Gottes, der Segen, den er uns geistlicherweise gegeben hat, den kann keine Krise wegnehmen, auch keine Wirtschaftskrise. Nicht wie Aktien und anderes mehr, was seinen Wert ruckzuck verlieren kann. Auto, was mit einem Unfall Schrott ist. Sondern die Dinge, die bleiben uns durch alle Wechselfälle hindurch erhalten. Und das Wahrhaftige, das möchte der Herr uns anvertrauen. Und das nennt er auch das Eure. Ja, das Fremde, das Eure. Diese geistlichen Segnungen, gut, die bekommen wir auch von Gott, genauso wie die materiellen Segnungen. Aber das ist doch etwas, was uns erhalten bleibt, während das andere, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, uns eben nur für eine Zeit anvertraut ist. Beides, das Materielle und das Geistliche, verwenden wir hier als Verwalter. Aber wir tun das in dem Wissen, dass die geistlichen Dinge uns erhalten bleiben. Ja? Die Segnungen, die wir im Epheserbrief und an vielen anderen Stellen finden, das verliert seinen Wert nicht, wenn der Herr kommt. Und in diesem Sinne wollen wir auch unsere Gnadengaben einsetzen für den Herrn. Ja, wenn jemand die Fähigkeit hat, gut mit Ungläubigen zu reden, wenn er auf einmal merkt, die hören mir zu, die verstehen, was ich ihnen sage, ja bitte, dann nutzt diese Fähigkeit. Dann mach das auch wirklich. Dann such auch Gelegenheiten, mit deinen Nachbarn und Kollegen zu reden. Und zumindest bei den Brüdern, ihr könnt vielleicht auch damit rechnen, dass der Herr euch irgendwann auch die Gelegenheit gibt, mal vor mehreren Menschen das Evangelium zu verkündigen. Hier in Deutschland, wo viele Menschen in einem schrecklichen, ungläubigen Zustand sind. Oder auch in anderen Ländern, in der Missionsarbeit. Wenn einer feststellt, ich habe eine Art, um alte Gläubige anzusprechen, schwerhörig, krank, leidend, die werden ermuntert durch einen Besuch. Okay, dann mach diese Besuche bitte und dann auch regelmäßig. Die freuen sich, wenn sie damit rechnen können, dass ein junger Bruder oder eine junge Schwester regelmäßig jede zweite Woche vorbeikommt. Dass sie das nicht nur tun, wenn gerade nichts anderes anliegt, sondern wenn man merkt, der Bruder, die Schwester hat sich das wirklich auf die Fahne geschrieben, hat sich das wirklich als Verwaltungsaufgabe vom Herrn auf die Agenda setzen lassen. Damit können wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Und es ist doch erstaunlich, dass wir so im überörtlichen Dienst unter den Versammlungen nur noch relativ wenige Brüder haben, die regelmäßig Hausbesuche machen. Ich weiß, dass das eine schwere Aufgabe ist. Ist nicht mein primärer Dienst, der Herr weiß warum, aber wir würden doch sehr Brüder brauchen, die das können und die auch bereit sind, das zu tun, die eine Art haben, die Vertrauen erweckt und denen man sich auch anvertraut, denen man sich öffnet und die dann auch, wir haben das gelesen in Jesaja 50, wirklich den Müden durch ein Wort aufrichten können. Oder es ist eine Menge wert, wenn eine junge Schwester eine Art hat, Kinder anzusprechen. Ja, bei mir ist das immer so ein Glückstreffer, ob die zuhören oder nicht. Aber es gibt Mädchen, die brauchen nur zwei Sätze sagen, dann sind die Kinder voll bei der Sache. Das ist eine Fähigkeit, die gibt der Herr einzelnen Brüdern oder Schwestern. Und das sind in der Regel nicht die 50-, 60-, 70-Jährigen, sondern diejenigen, die im Alter noch ein bisschen näher dran sind. So, in diesem Sinne kann der Herr uns wirklich das Unsere, das Eure geben. Und das sind dann natürlich auch Dienste. Okay, der Dienst selbst hört auf beim Kommen des Herrn. Aber die Ergebnisse dieses Dienstes, die Ermunterung von Gläubigen, die Bekehrung von Ungläubigen, die Belehrung von Kindern Gottes, das hat doch Ergebnisse, die weitergehen, die erhalten bleiben bis in die Ewigkeit. Und dann macht der Herr Jesus im letzten Vers deutlich, und das ist auch wieder eigentlich ein sehr einfacher Gedanke, wir müssen uns entscheiden. Darum geht es in Vers 13. Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Und er benutzt hier wieder dieses krasse Wort hassen, hassen oder lieben. Bei der Jüngerschaft gibt es nichts dazwischen. Entweder lieben wir den Herrn und leben dann wirklich unser Leben für ihn, oder andernfalls wäre das ein Ausdruck des Hasses. Ja, wird nicht von einem Kind Gottes vorausgesetzt, dass er diese Haltung hat. Aber wir müssen uns entscheiden. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Welche Form konkret der Mammon jetzt für mich auch haben mag oder für dich, du kannst nicht, ich kann nicht Gott dienen und dieser irdischen materiellen Sache. Benutzen ja, einsetzen ja, investieren ja, aber nicht dieser Sache dienen. Das wäre für einen Jesus-Jünger ein armseliges Leben. Und jetzt erlaubt mir ganz kurz, dass ich euch noch eine Geschichte vorlese. Die Geschichte ist nicht lang. Ich bekam sie gerade vor 2-3 Tagen. Wann war das? 12. August. Das ist 3 Tage her. Schrieb mir ein Bruder aus Indien, wie er das öfter tut, über eine Erfahrung, die sie gemacht haben in der Evangeliumsarbeit. Für mich ist das immer sehr schön zu sehen, dass die Krise nicht alle geistlichen Dienste auf Null geschaltet hat, sondern dass die Brüder in manchen Ländern echt kreativ sind, um Wege zu finden, doch weiter zu arbeiten. Und das ist eine Geschichte, wo wir gleich auf den Gedanken der Jüngerschaft kommen. Der Bruder schreibt: Ich freue mich sehr, ich muss das jetzt mal gerade übersetzen, deswegen ist es ein bisschen holperig, ich freue mich sehr, dir zu schreiben, wie der Herr sein Werk in unserem Gebiet getan hat, wo die Brüder aus unserer Versammlung eine Evangelisationsarbeit in einem Dorf namens Bandarupalli angefangen haben, 75 Kilometer entfernt. Eine junge Frau mit Namen Suguna wurde letztes Jahr hier bei uns errettet, sie hat sich bekehrt. Sie war entschieden, unserem Herrn nachzufolgen. Sie informierte uns auch, dass sie willens war, getauft zu werden. Aber ihr Vater steckte tief im Hinduismus und er verhinderte ihre Taufe. Aber sie und wir alle haben ernsthaft für ihn gebetet. Im April besuchten wir ihr Haus, und zwar mit praktischer Hilfe. Da haben die so Päckchen gemacht. Da war die Corona-Krise schon im Gange und interessanterweise ist die Regierung in Indien im Moment ziemlich offen für die karitativen Tätigkeiten, selbst von christlichen Gemeinden und Organisationen. Dann nehmen die manchmal sogar die Evangeliumsverkündigung in Kauf, wenn man materiell mithilft, die Bevölkerung zu versorgen. Okay, das haben unsere Brüder also getan. Sie sind mit Päckchen in der Corona-Pandemie in dieses Dorf Bandurupalli gegangen. Er, der Vater, war überrascht, diese Hilfe in der Corona-Krise zu sehen. Von dem Tag an begann er, nachzudenken über Gottes große Liebe. Er betete jeden Tag: O Gott, wer bist du? Bist du der Gott meiner Tochter oder der Gott, dessen Götzenbildern ich in meinem Haus diene? Und dann hatte er einen Traum, das ist mal gar nicht so selten in Indien. In diesem Traum hat er einen Mann gesehen, der ihm Zuckerrohr und andere Materialien, Lebensmittel, auch für andere noch gegeben hatte. Und er überlegte wieder: Wer ist dieser gute Mann? In der nächsten Woche besuchten wir dieses Dorf wieder und kamen wieder zu ihnen und haben ihm dann das Evangelium in aller Breite erklärt, das Evangelium über die Liebe Jesu, die sich am Kreuz für unsere Sünden erwiesen hat. Gott öffnete sein Herz. Er bekannte mit Tränen alle seine Sünden vor dem Herrn, und durch seine Gnade wurde er errettet. Er hatte verstanden, dass dieser Mann, der ihm etwas zu essen gegeben hatte, dass das Jesus war, den er im Traum gesehen hatte. Gott öffnete sein unwissendes Herz auf diesem Wege. Er ist ein Analphabet. Aber jetzt wächst er in der Gnade und Erkenntnis Christi. Letzten Monat hat er alle Götzenbilder aus seinem Haus entfernt. Und sowohl seine Tochter als auch er, dieser Bruder Senaya, wurden in ihrem Dorf getauft. Und sehr bald hatte er den Wunsch, diese große Freude auch mit allen ihren Nachbarn zu teilen. Und so wurde er ein Jünger unseres Herrn Jesus. Bitte betet für unsere regelmäßigen Besuche in Bandurupalli und auch für das geistliche Wachstum, denn es gibt noch ein paar mehr Gläubige in diesem Dorf. Wenn der Herr das will, könnte es sein, dass wir ein Zeugnis der Versammlung anfangen können in diesem Dorf. Vielleicht versammeln sich noch mehr Gläubige zum Namen des Herrn Jesus und dann auch zum Brotbrechen. Das ist keine Ausnahmesituation. Solche Berichte bekommen wir öfter aus Indien, aus Afrika, aus mehreren Ländern. Aber ich fand es interessant, weil hier gerade erwähnt wurde, er ist jetzt ein Jünger Jesu geworden. Und was mir sehr gefällt dabei, ist, dass dieser Gedanke der Jüngerschaft hier in einen Prozess eingebunden wird. Da sieht man, dass jemand sich bekehrt hat, der früher feindlich war, ein Hindu war, der erst noch verhindert hat, dass seine Tochter getauft wurde. Hat er sich selbst bekehrt, wurde selbst getauft mit seiner Tochter zusammen. Sehr schön. Und dann fing er an, selbst ein Zeugnis von diesem, seinem neuen Herrn in der direkten Umgebung zu geben. Und wenn man in seinem eigenen Dorf in Indien getauft wird, das kann ruckzuck zu handgreiflicher Feindschaft führen. Er war ein Jünger Jesu geworden. Und dann wird das sogar noch gleich mit einem weiteren Schritt verbunden, dass nämlich diese evangelisierenden Brüder die Hoffnung haben, jetzt sind da schon mal ein paar, vielleicht bekehren sich ja noch mehr. Vielleicht kann man irgendwann anfangen mit Zusammenkünften zum Namen des Herrn hin. Das zeigt doch an einem ganz einfachen Beispiel die ganze Dynamik eines Jüngerlebens. Wer ein Jünger Jesu ist, der steckt in so einem Prozess drin. Der arbeitet mit an der Ausbreitung des Evangeliums, an der Ausweitung des Werkes des Herrn in der Welt, am Wachstum der Versammlung, am Aufbau des Hauses Gottes in dieser Welt. Und dieser Gedanke des Prozesses, benutzt mal ruhig den englischen Begriff Workflow, dieses Arbeitsprozesses, dieser Ausweitung, der Expansion, das verbindet der Herr Jesus selbst doch mit der Jüngerschaft, wenn wir denken an die Aussendung seiner Jünger am Ende des Matthäus-Evangeliums. Und damit will ich dann auch enden. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das soll nochmal eine Ermunterung an uns alle sein, in dem Bereich, in den der Herr uns jeweils gestellt hat, mit den Fähigkeiten und Mitteln, die er uns zur Verwaltung anvertraut hat, wirklich für ihn zu arbeiten, Zeit mit ihm zu verbringen, uns herzurufen zu lassen, aber uns dann auch aussenden zu lassen. Ob das streckenmäßig nah oder weit ist, das ist mal zweitrangig, das überlassen wir dem Herrn. Aber dann kann er uns wirklich gebrauchen, um diese kurze Zeit hier auf der Erde zu nutzen für die Ewigkeit. Dann tragen wir bei, jeder an seinem kleinen Ende, an der Ausbreitung seines Reiches, am Bau seiner Versammlung und an der Verherrlichung seines Namens.